Willkommen zurück in Frérogés Tagebuch Kampf und Kontemplation. Jetzt die Einträge vom 16. Juni bis 7. September 1971. Auch in New York bleibe ich meinen ländlichen Gewohnheiten treu. Gegen 4 Uhr morgens springe ich aus dem Bett, um nach dem Wetter zu sehen. Der Himmel ist noch dunkel, während er sich in Taizé schon um 3 Uhr morgens zu färben beginnt, so dass ich den Atem anhalte, wenn das neue Licht aufbricht. Gegen 6 Uhr gehe ich in die Küche und finde dort Beatrice, eine alte Brasilianerin. Sie ist klein, schwer. Das Gehen macht ihr Mühe. Sie hat in ihrem Leben die schwersten Prüfungen durchgemacht. Sie wurde gedemütigt, sie wurde verlassen. Sie ist überströmende Güte. Ihr ganzes Leben war sie darauf aus, andere zu lieben. Gestern war ich bei der Versammlung der Bischöfe erstaunt, wie bereit sie waren zuzuhören. Als ich sprach und mich ihre Aufmerksamkeit beeindruckte, ließ ich Augenblicke des Schweigens eintreten. Sie sind notwendig, um Atem zu holen. Aber in ihnen merke ich auch, ob ein Ja oder ein Nein auf meine Fragen folgt. Diese Augenblicke des Schweigens sagten mir viel. Ich wusste nicht, dass der anglikanische Episkopat solche Qualitäten hat. Sie sind nicht von ungefähr die Söhne der Pioniere, die in Richtung Westen zogen. Zwischen den Versammlungen versuchte ich, die Akzente herauszufinden, die das zukünftige New York ausmachen. Nichts wirkt stärker als die ungeheuren Turmbauten. Ernüchterung angesichts der Einförmigkeit und Eintönigkeit. Was die Jugend anbelangt, so ist sie von der europäischen nicht allzu sehr verschieden. Während meines Aufenthalts in New York habe ich kein englisches Wort gesprochen. Vielleicht, weil mein Vater früher zu sagen pflegte, man spricht keine Fremdsprache, wenn man damit die Ohren der anderen beleidigt. Als ich in einem Taxi neben dem Fahrer saß, wagte ich dennoch, ihm auf Englisch zu sagen, wie glücklich ich bin, in New York Menschen der südlichen und der nördlichen Kontinente vereint zu sehen. Ist hier vielleicht, trotz aller derzeitigen Gegensätze, eine zukünftige Menschheit vorweggenommen? Er sagte nicht nein und ich glaube sogar, in ihm eine gewisse Zustimmung zu erkennen. In diesem Augenblick fliegen wir über Irland. Im Gang des Flugzeuges steht eine junge Mutter, ihr Baby auf dem Arm. Der Kopf des Kindes ruht auf der Schulter der Mutter und rollt von einer Seite auf die andere. Alle Kinder der Welt, in ihm sind sie wiederzufinden. Unermüdlich streichelt die Mutter seinen Rücken, als ob sie es durch diese Geste am Leben teilhaben lasse. Heute Morgen beim Abschied strahlte Beatrice. Man hatte mir mittlerweile ihre Geschichte erzählt. Vor 2 Jahren wurde sie wegen eines Krebsleidens operiert. Damals sagte sie: Es ist besser, dass Gott mich dafür ausgewählt hat, denn ich weiß, wie man leidet. Beim Abschied küsste ich die Hand dieser alten brasilianischen Köchin mit den Worten: Ich möchte die Hand einer Heiligen küssen. Sie antwortete: Das sollen Sie nicht sagen, es ist eine Häresie, sagen Sie lieber einer Missionarin. Ich entgegnete: Eine Heilige ist, wer Zeugnis gibt für Christus, und das tun sie mehr als viele andere. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ihre Stirn war dunkel, fast schwarz, durch die Flecken der Kobaltbehandlung. Ich fügte hinzu: Wir werden gemeinsam für die Männer der Kirche beten, damit sie vor der Zukunft keine Angst mehr haben und noch weniger vor den jungen Menschen. Ich hörte gut, was sie mir antwortete. Bei den Jugendlichen soll man nie die Leine ziehen, wenn man sie zum Nachgeben bringen will. Nur Gutsein zählt. Wieder eine portugiesische Auswandererfamilie in Taizé eingetroffen. Antonio, seine Frau, ihre 4 jüngsten Kinder und ihr Schwiegersohn Francisco. 2 Tage und 2 Nächte haben sie im Zug verbracht. Sie haben ihre Heimat endgültig verlassen, um sich hier anzusiedeln. Francisco ist krank aus Angola heimgekehrt. 24 Jahre alt, zum Skelett abgemagert. Bald werden seine Frau und seine Kinder nachfolgen und wir werden in Taizé mit diesen Familien eng zusammenleben. Wie können wir mit ihnen teilen ohne paternalistisch zu werden. Diese Frage verfolgt mich, seitdem ich im vergangenen Winter ihr Dorf Pacos de Ferreira besucht habe. Für so viele Auswanderer bedeutet das Exil einen menschlichen Rückschritt. Frage ich die Kinder, die neben mir knien, für wen wir beten sollen, dann kommt oft die Antwort: für Jesus, für Gott. Kinder können bereit sein, sich frei zu verschenken. Wird darum jede andere Bitte in ihren Augen überflüssig? Die drei kleinen Portugiesinnen, die diese Woche angekommen sind, sind ernst. Das lässt die Situation der Eltern erahnen. Damit die Familie sich uns gegenüber frei fühlt, möchte ich Ihnen vorschlagen, unabhängig zu ermessen, wann Sie in die Kirche kommen wollen. Aber ich fürchte, Ihnen doch irgendwo weh zu tun. Sie allein werden wissen, warum Sie zum gemeinsamen Gebet gehen. Ein befreundeter Physiker fragt mich: Wie gelingt es Ihnen, Treffen mit so großer Teilnehmerzahl ohne Bürokratie, ohne Schalter durchzuführen? Wenn er wüsste, welche unaufhörliche Überprüfung aller Einzelheiten das erfordert. Weiter sagt er: Christus hat durch seine wachsende Autorität, durch die Zahl seiner Zuhörer die führenden Männer beunruhigt, Juden und Römer. Das verzeihen Männer in solcher Stellung nicht. Sie bekommen Angst und setzen alles daran, um das Ende herbeizuführen. Dann treten die Masochisten auf den Plan. Selig die verlieren und untergehen. Sie sind schon beim kleinsten, neuen Aufschwung pessimistisch. Die Presse deutet die Möglichkeit neuer Beziehungen zwischen den westlichen Ländern und China an. Bei einem gemeinsamen Spaziergang im Wald beginne ich zu singen. Lange Gespräche mit einem jungen Bischof aus Lateinamerika. Er wird den Sommer bei uns verbringen. Nicht die Verhaftungen und Folterungen junger Christen sind das Bedrohliche in seinem Land. Die Verantwortlichen solcher Taten zwingen die Christen ungewollt, sich ihrer selbst bewusst zu werden, und sie halten die Christen davon ab, die Kirche mit einem politischen Regime gleichzusetzen. Das Problem liegt vielmehr in der Kirche selbst. Es liegt in der widerstandslosen Entmutigung unter den besten jungen Priestern und jungen Laien. Sie haben bis an die Grenzen ihrer Kräfte gekämpft und dann haben sie die Kirche für immer verlassen. Ich weine, sagt mir der Bischof, ich weine jedes Mal, wenn ich einen anderen weinen sehe. Das habe ich von meinem Vater geerbt. Ich unterbreche ihn: Wenn Sie dieses Erbe nicht hätten, würden Sie dem Druck erliegen. Wieder einmal musste ich einem jungen Mann aus Mittelamerika darlegen, dass ich gar keine Ratschläge geben will, dass wir alle von unserer eigenen menschlichen Armut aus vorstoßen müssen und dass er nicht nach einem Geist von Thésée suchen sollte. Er antwortete ein wenig temperamentvoll, wenn nicht gar heftig: Es ist schon ein Geist, wenn man keinen haben will. Der Vormittag geht seinem Ende zu. Mir bleiben noch 35 Minuten für 7 Gespräche. Eins folgt dem anderen. Henri, ein junger Franzose, ist aus Portugal heimgekehrt und berichtet von einem dramatischen Augenblick seiner Reise. Er und seine Braut wären fast getötet worden. In der ganzen Stadt herrschte Terror. Eine Granate streifte Henris Kopf. Dann überreicht er mir einen Ölzweig. Diesen Zweig hatte ihm ein junger Portugiese gegeben, der in den Krieg nach Angola fuhr. Dabei sagte er: Ich werde niemals ein Soldat sein. Ich bin ein Mensch, als Soldat gekleidet. Es ist mein Beruf, mich mit Ölbäumen zu beschäftigen, mit den Bäumen des Friedens. Ich hatte wirklich nie daran gedacht, ein Gewehr zu gebrauchen. Und heute geht es nach Afrika. Ich bin ein Mensch, als Soldat gekleidet. Aber ihr sollt wissen, was immer mir auch geschieht, ich werde ein Mensch bleiben. Nach Henri kommt Helder, ein 18-jähriger Portugiese. Ich schlage ihm vor, morgen Mittag mit den anderen jungen Portugiesen, José Antonio, Fernando Manuel, bei uns zu essen. Was können wir miteinander tun? Die Zeit drängt. Andere warten noch. Ich höre das Lachen der jungen Ehepaare. Aber in mir geht noch der Gedanke an die Menschen um, die, als Soldaten gekleidet, ihre Heimat verlassen und in einen sinnlosen Kampf ziehen. Bei Tisch mit den fünf Portugiesen. Gleich zu Beginn kommt die Frage auf, die mir auf der Seele brennt. Vor 30 Jahren war Krieg, ich lebte unter Menschen, die Opfer des Nationalsozialismus waren. Und ich frage mich, würdest du heute schweigen? Damals hast du das Schweigen so vieler Christen verurteilt, die nicht Stellung nahmen. Das Mittagessen verlief so ernst, dass ich mir Vorwürfe machte. Ich wollte gern, es hätte eine festliche Note gehabt, aber es war nichts zu machen. Stanislas ist wieder da und mit ihm ganz Afrika in seiner überschäumenden, urwüchsigen Kraft. Vor seiner Abreise nach Europa hatte er ein Erlebnis, das ich nach seinen Erzählungen aufgezeichnet habe. Er besuchte afrikanische Ordensfrauen und als Bischof sollte er das Engagement des Lebens einiger Schwestern entgegennehmen. Auf die Frage, ob sie das Wagnis des Zölibats gut begriffen hätten, antworteten sie, wenn die Kirche erklären sollte, dass der Glaube an den auferstandenen Christus nichts mehr gilt, dann bliebe uns nichts, als uns das Leben zu nehmen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, lohnt es sich nicht, unser ganzes Leben einzusetzen. Ferngespräch aus dem Vatikan. Montag wird im Osservatore Romano verlautbaren, dass von nun an der Prior von Thésée einen Vertreter beim Heiligen Stuhl haben wird. Sogleich ging ich hinaus in den Garten, allein, um dort etwas zu wandern. Die schweren Regen der Nacht stiegen als laue Wasserdämpfe von der Sonne durchwärmten Erde wieder auf. Wer bist du in diesem Geschehen? Ich sehe mich in einer menschlichen Armut, als ich über den vergilbten Rasen gehe. Noch kann ich nicht ermessen, was diese vor 3 Wochen unterzeichnete Vereinbarung bedeuten wird. Aber eines weiß ich. Ich liebe diese pilgernde Kirche, die in Rom ist, und unseren Bischof. Was kann ich von ihm anderes erwarten, als dass er Klärung bringt, dass er uns wie mit einem Feuer stärkt, dass er die Gemeinschaft unter allen Kirchen vorantreibt? Dieses gestrige Ereignis. Ich wusste, dass es sich anbahnte. Ich hatte mich gefragt, ob die Forderungen, die ich im Juli beim Kongress von Pax Romana im Blick auf das Dienstamt des Papstes ausgesprochen hatte, eine Verzögerung bewirken würden. Dem war nicht so. Wenn wir einen Vertreter beim Papst haben, wird das nicht bedeuten, dass nun der Antrieb erlahmt, zu einer engeren Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom zu gelangen. Vielfältige Gespräche bis spät in den Abend hinein. Ernste Lebenssituationen, manche scheinbar ausweglos. In dieser Nacht lag ich lange wach. Unmöglich, so viel menschliche Not zu verkraften. Wenn ich vom Bett aus den Vorhang hochhebe, sehe ich ein Land, das im Mondschein leuchtet. Ich verlasse das Haus und gehe den Hügel entlang bis zu den Einsiedeleien. Aus der Ferne klingen italienische Lieder durch die Nacht. Die Luft hängt herab, bewegungslos. Ein China-Kenner sagt mir, das Wort für Krise sei im Chinesischen aus 2 Schriftzeichen zusammengesetzt. Eine bedeutet Katastrophe, das andere Hoffnung. In Nordirland fühlt sich eine Menschengruppe, der seit Jahrhunderten die Grundrechte vorenthalten werden, von einer Minderheit unterdrückt. Die Ereignisse der letzten Zeit drängen uns, nachzudenken, was wir für den Frieden in diesem andauernden Konflikt beitragen können. Gestern wiederholten uns einige junge Iren, was sie uns bereits vor 1 Jahr gesagt hatten. Kommt jetzt nicht zu uns. Es liegt an uns, an Ort und Stelle zu handeln. Nach dem Mittagessen verließ uns Dom Luis. Als wir vom Tisch aufstanden, waren seine Augen voller Tränen. Ich verbarg meine Ergriffenheit, wie es mir von Kindheit an gelehrt worden war. Wir weinten nicht in Gegenwart anderer. Was dann in der Einsamkeit geschieht, wer wird es erfahren? Luis wünscht, dass wir 2 Monate gemeinsam in einer lateinamerikanischen Favela verbringen. Wie kann ich mich von hier losreißen? Jede längere Abwesenheit macht die Rückkehr unmenschlich, da dann die vorliegende Arbeit übergroß ist. Dennoch, Seitdem ich 5 Tage in New York war, brenne ich darauf, die Ozeane nochmals zu überqueren. Ich habe mehreren Presse- und Fernsehjournalisten abgesagt. Niemand kann zu viele Dinge gleichzeitig tun und im Augenblick wäre Ihr Besuch eine Überlastung gewesen. Aber es ist ein Unrecht gegenüber Menschen, die sich mit großer Redlichkeit um Informationen bemühen. Was das Konzil der Jugend angeht, stelle ich bei mir keine Beunruhigung fest, auch wenn von manchen Seiten auf die ernsten Schwierigkeiten hingewiesen wird. Ich vertraue auf die Ideen dieser jungen Menschen aus so vielen Ländern, die sich hier versammeln, wieder abreisen, suchen, beten, wiederkommen. Wenn ich in diesen heißen Augustnächten manchmal allein unter einem Himmel voll Sternen wandere, während Tausende von Jugendlichen auf dem Hügel sind, sage ich mir, die vielfältigen Vorstellungen dieser jungen Menschen sind wie diese Sterne, lichtvolle Hoffnungen in meiner Nacht. Noch lässt sich nichts erkennen, doch dennoch ist meine Nacht ein Fest, erleuchtet und erfüllt von einer unbändigen Hoffnung. Zukunft und Jugend gehören zusammen. Nein, ich habe keine Sorge um die Zukunft. Ein Frühling der Kirche steht vor der Tür. Bald wird uns sein Feuer erwärmen. Eine große Fliege summt in der drückenden Hitze dieses Mittags. Plötzlich steht mir in einem Anflug von Freude meine Kindheit vor Augen. Ich lausche den anderen gedämpften, fernen Geräuschen, dem dünnen Wasserstrahl, der in das Becken fällt, den Schritten eines Mannes, der über den Weg geht. Die Mauer aus rohen Steinen, die den Garten beschützt, dehnt sich gefällig unter den Weinranken, die sich an ihr festklammern. Im Traum sah ich mein Geburtshaus in Flammen stehen. Wohl blieb mir noch ein zweites Haus, das mir aber weniger lieb war. Ich empfand Schmerz und Schrecken. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass eine Versicherung die Einrichtung ersetzen würde, aber die Briefe würden für immer dahin sein. Besuch eines Bischofs aus dem Ausland. Gerne würde ich ihm zuhören, aber sein junger Generalvikar bombardiert mich mit Bemerkungen und Fragen. Gleich bei der Ankunft fühlt er sich gehalten, mir eine wenig erfreuliche Äußerung eines evangelischen Pfarrers zu hinterbringen. Ein Ökumenismus, in dem der eine gegen den anderen wetteifert. Ich bin betroffen und versuche, zu einem anderen Thema überzugehen. Vergeblich. Um seine taktlosen Fragen zu erwidern, lege ich ihm 2-mal Texte vor. Er fährt unbeirrt fort, während der Bischof schweigt. Schließlich schlage ich meinen Besuchern vor, die Texte schweigend zu lesen. Ich lege die Schallplatte mit dem Trompetenkonzert in C-Dur von Valentini auf. Es ist das erste Mal, dass ich von diesem Mittel Gebrauch mache, um albernes Gerede abzuschneiden. Ich habe an Michel nach Recife geschrieben. Wenn ich durch Briefe ausdrücken könnte, was uns verbindet, ich müsste Feuer benützen, um dir zu schreiben. In den Widersprüchen, in die wir unmittelbar durch unsere Berufung gestellt sind, trägt mich der Mut dieses Bruders, um weiter vorwärts zu gehen. In dieser Nachmittagsstunde dringt ein Sonnenstrahl durch die leicht angelehnten Fensterläden und überflutet die beiden Seiten des Atlas, in dem das Gebiet des hohen Nordens von Sibirien und Schweden aufgeschlagen ist. In jenen ungeheuren polaren Weiten sind jetzt die letzten heißen Tage und Mücken saugen sich vor ihrem nahen Tod mit Blut voll. Hier bei uns hält der Hochsommer noch an. Ich möchte das Reifen des Lebens besingen, die prallen Früchte des Kastanienbaums, die herrlichen milden Nächte, den Duft der schon früh abgefallenen Blätter, das vom schweren Tau beladene Gras, das erfüllte Begehren der Erde. Vorgestern kehrten Grégoire und Jean-François aus Sotto-il-Monte zurück, mit ihnen kam Giuseppe Roncalli. In seinem hohen Alter sieht er seinem Bruder Johannes dem 23. so sehr ähnlich. Auch sein Enkel Fulgencio ist hier. Schon im vergangenen Jahr war mir aufgefallen, wie gefestigt und reif er ist. Er ist knapp 20 Jahre. Giuseppe Roncalli erzählt aus seiner Kindheit, die auch die Kindheit Johannes des 23. ist. Ihr alter Onkel besaß im Ganzen 7 Bücher, er erzählte ihnen vom Evangelium. Im Winter wie im Sommer besuchte man um 5.30 Uhr die Messe. Abends wurde in der Familie gebetet. Als der künftige Johannes der 23. Nuntius wurde, half er seiner Familie ein wenig. Seine Verwandten hatten nur einige Kühe, eine davon ging plötzlich ein. Er schrieb ihnen: Das Geld, das ich schicke, ist für Zucker und Öl bestimmt. Mehr kann ich nicht tun. Ich segne die Kühe, auch die Verstorbene. Dann erzählt Giuseppe Roncalli, wie er seinen Bruder zum ersten Mal besuchte, als er Papst geworden war. Die beiden Brüder sprachen davon, dass etliche Christen in einem aufwendigen Reichtum leben. Der Papst sagte: Ich erinnere Sie daran, wie es im Evangelium den Reichen ergeht. Giuseppe Roncalli, der alte Bauer von Bergamo, kommt oft auf das Geld zu sprechen, auf den Mammon, der wie ein Götze ist. Er sagt, dass die jungen Menschen auf unserem Hügel ärmlich untergebracht seien und erklärt Fulgencio: Von hier wird etwas ausgehen, was mein Bruder begonnen hat. Diese Einträge schließt Ferroget mit Gedanken über den Stachel des Marxismus ab. Herr, ich bitte dich um 2 Dinge. Verweigere sie mir nicht, bevor ich sterbe. Halte die Falschheit und die Lüge von mir fern. Und schenke mir weder Armut noch Reichtum. Gib mir meinen Anteil am täglichen Brot. Im Überfluss könnte ich dich verraten und sagen, Gott gibt es nicht. In der Not könnte ich den Namen Gottes entstellen und erniedrigen. Gebet eines Gläubigen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Gib mir einen Teil am täglichen Brot. Ja, meinen Anteil am täglichen Brot, nicht das Elend, noch eine geheuchelte Armut, die sich unter puritanischer Strenge verbirgt, aber auch nicht den Reichtum. Bereits 5 Jahrhunderte vor Christus wusste dieser gläubige Alte, durch die Anhäufung von Reichtum entsteht eine falsche Sicherheit, die an Gott zweifeln lässt, so dass man schließlich sagt, Gott existiert nicht. Die lange Geschichte der Christenheit ist durch ein Erbe inkonsequenten Verhaltens belastet, weit davon entfernt, die Sozialisierung, die in der Urkirche verwirklicht wurde, weiter zu praktizieren, sind die Christen dazu übergegangen, ihren Besitz zu kapitalisieren. Vom 16. Jahrhundert an haben sie den Geldverleih gegen Zinsen toleriert, was vorher verboten war. Alle, die sich im Mittelalter darin schuldig machten, wurden exkommuniziert. Dann haben die Christen eine Gesellschaftsordnung gutgeheißen, in der der Gewinn der Arbeit nicht auf alle verteilt wird, vielmehr einer Minderheit vorbehalten bleibt. In den Kirchen werden heute ungeheure Reichtümer angehäuft, die ungenutzt bleiben. In einem nördlichen Land bilden riesige Wälder einen Vermögensbestand der Kirche, der unveräußerlich festgehalten wird. Anderswo leiten Staaten durch das System der Kirchensteuer alljährlich einen unerschöpflichen Geldstrom in die kirchlichen Kassen. Anderswo war es wirklich notwendig, dass das Volk Gottes den Stachel des Marxismus in seinem Fleisch zu spüren bekam, um aus seiner Schläfrigkeit aufgerüttelt zu werden, um zu einer Gemeinschaft von Menschen zu werden, die untereinander teilen und solidarisch sind mit den Unterdrückten. Dabei ist das gesamte Volk Gottes gemeint, im Auftrag der Kirche Stehende oder Laien, alle bilden miteinander einen Leib, diese einzigartige Gemeinschaft mit dem Namen Kirche. Suchen wir mit vollem Einsatz diesem inkonsequenten Verhalten ein Ende zu machen. Das bedeutet allerdings nicht, sich zu distanzieren und kleine Sonderkirchen der Reinen zu bilden, um von hoher puritanischer Warte aus unumstößliche Urteile zu fällen. Sobald sich ein Mensch distanziert und von außen urteilt, büßt er seine kreativen Kräfte ein und verliert etwas von seiner Menschlichkeit. Wer aber versucht, Christus zu folgen, muss wesentlich menschlich sein. Hinsichtlich der Verwendung von Geld durch die Christen kann niemand ein lebendiger Baustein des Volkes Gottes sein, wenn er andere Christen einfachhin verurteilt. Vielmehr kommt es darauf an, gelegen oder ungelegen, gemeinsam auf die Suche zu gehen und, wenn nötig, von den Enden der Erde herbeizueilen, um zu ermahnen, zu überzeugen, demütig zu bitten, alles in Bewegung zu setzen, ohne dabei die Gemeinschaft zu sprengen. Auch wenn man dann vielleicht traurig und einsam ist, weil man zwar angehört wurde, aber keine Taten folgen. Danke, dass du mit mir auf diese Worte von Frère Roger gehört hast. Bis zu den nächsten und bleibe behütet.